Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Morgen werden in Berlin zum 60. Mal die Bären verteilt. Die internationalen Filmfestspiele von Berlin waren 1951 von den Amerikanern in der abgeriegelten Stadt gegründet worden und wurden in Zeiten der Mauer zu einem cineastischen Fenster in den Osten. Was für eine Bedeutung kommt der Berlinale jetzt, 60 Ausgaben später zu, und wie hat sich die Jubiläumsausgabe präsentiert? Filmredaktorin Brigitte Hering ist jetzt in Berlin vor Ort und erörtert in einer kleinen Berliner Runde diese Fragen. Ihre Gäste sind Katja Nikodemus, Filmredaktorin der Zeit, und der Schweizer Filmkritiker Martin Walder.
Ich wünsche einen wunderschönen Tag hier aus Berlin, direkt vom Potsdamer Platz, wo seit letztem Donnerstag die internationalen Filmfestspiele Berlin stattfinden. Katja Nikodemus und Martin Walder, Sie sind heute meine Gäste. Herzlich willkommen. Morgen Samstagabend werden hier die Bären verliehen und übermorgen Sonntag geht sie mit einem Publikumstag zu Ende. Diese 60. Ausgabe der Berlinale. Es wurde Jubiläum gefeiert und es wurden wie immer viele neue und auch alte Filme gezeigt. Wir wollen uns heute etwas auf den Wettbewerb konzentrieren. Wir haben einen sehr heterogenen Wettbewerb gesehen dieses Jahr. Katja Nikodemus und Martin Walder, gab es für Sie denn ganz persönliche Jubelmomente an dieser 60. Berlinale? Katja Nikodemus?
Ich fand, es gab einen wirklich sehr lustigen Moment, und zwar in einem Film, einem amerikanischen Independent-Film, der heißt The Kids Are Alright, in dem spielen die beiden Schauspielerinnen Julianne Moore und Annette Bening ein lesbisches Paar, das auch zwei Kinder hat, und die führen eine ganz normale, spießig ökologische Existenz in Los Angeles, nicht anders als die 10.000 Familien um sie herum. Und ich fand es wunderbar, wie unglamourös diese beiden fantastischen Schauspielerinnen in diesem Film sich inszenieren lassen und das auch so auskosten. Also in der ersten Szene, wenn dann Annette Bening im ausgeleierten Sweatshirt mit verstrubbelten Haaren an den Familientisch kommt und sich von ihren halbwüchsigen Kindern anpumpen lässt, das war einfach ein ganz toller Berlinale-Moment. Und der hat einfach gute Laune gemacht im Festival, das einem ansonsten auch viel zugemutet hat an Lebensproblemen und politischen Problemen.
Ja, das war wirklich ein sehr launiger Film, muss man sagen. Nicht erste Garnitur, nicht erste Klasse, aber sehr zum Schmunzeln. Und die Filme aus Amerika, die Wettbewerbsbeiträge, haben eigentlich etwas ganz Interessantes gezeigt. Die Schauspielerinnen, die jetzt so gegen die 50 gehen, die sind nicht mehr so arbeitslos, wie sie früher immer beklagt haben. Es gab eine ganze Menge von Filmen oder einige Filme, in denen Frauen in diesem Alter die Hauptrollen haben und sich halt nicht mehr mit dem Glamour herumschlagen, sondern höchstens noch mit der Sehnsucht nach ein bisschen Glamour von früher. Und vor allem schlagen sie sich mit ihren halbwüchsigen Kindern herum, die recht fundamentalistische Ansichten, ökologische, Sie haben es gesagt, hat Nikodemus ökologische Ansichten vertreten und die Eltern ganz schön strapazieren. Vor allem, wenn das dann zwei Frauen sind, die eine Ehe führen, also die Mütter der beiden Kinder sind.
Vielleicht hat das ja damit zu tun, dass eine Generation Regisseurinnen auch heranwächst, die jetzt eben auch in diesem Alter ist und nicht mehr nur die jungen Schauspielerinnen castet, die jungen, hübschen Liebhaberinnen.
Ja, das war ganz eindeutig. Also es waren mehrere Filme und das waren alles Filme auch von Frauen, die diese Krisen thematisiert haben. Ja.
Was war denn Ihr Jubelmoment, Martin Walder, oder einer Ihrer Jubelmomente an dieser 60. Berlinale?
Jubel ist ein schwieriges Wort bei dieser 60. Berlinale. Ich fand den Wettbewerb wirklich sehr, sehr heterogen, im Ganzen auch nicht so überzeugend, aber dafür fährt man ja auch nicht unbedingt nach Berlin, sondern man will sich informieren. Ich hatte schon immer wieder Sehnsucht nach einfach Kino, das großes Kino ist. Nicht einfach Film, sondern wirklich Kino. Und da muss man sagen, dass halt jemand wie Martin Scorsese mit Shutter Island Maßstäbe setzt, auch wenn dieser Film jetzt vielleicht nicht sein allergrößter ist, aber da ist eine Latte gesetzt von Bildsprache, von Erzählweise, von Filmgeschichte, die da aufgeht, nicht zitierenderweise, aber die einfach völlig amalgamiert sich in seinem Stil. Eine Gefängnisgeschichte, eine harte Geschichte. Da ist die Latte gesetzt. Der Film lief außer Konkurrenz. Und ich habe dann aber doch noch einen Film gefunden, der etwas Ähnliches einfach vom Kinoformat her präsentiert. Das ist der russische Wettbewerbsbeitrag von Alexei Papagrevski. Der heißt auf Englisch How I Ended This Summer, also wie ich diesen Sommer beendete. Und gemeint ist der arktische Sommer, also überhaupt nicht ein Südseesommer, sondern am äußersten Nordostende von Russland. Eine Wetterstation, wo zwei Männer hausen in der arktischen Einöde, ihre Daten ablesen. Ein Alter, der schon lange da ist, und ein Junger, der zum ersten Mal da ist und dem es eigentlich stinkt und der auch lieber seine Rockmusik hört. Und der Alte, der weiß alles besser, ist pingelig. Da entwickelt sich dann so eine Art Vater-Sohn-Geschichte, aber das klingt jetzt schon wieder sehr psychologisch und das ist es eigentlich nicht. Und es ist die Geschichte auch von zwei Generationen vor allem, weil der Junge, der liest die falschen Daten ab, das ist ihm eigentlich völlig egal und wird dann auch kritisiert vom Alten, dann rächt er sich am Alten. Was aber diesen Film außerordentlich macht, ist nicht jetzt so russische Einsamkeit oder Spiritualität à la Tarkovsky, das ist es überhaupt nicht, sondern der Film ist von einer Anschaulichkeit, die einem einfach schlicht aus den Socken haut auf der großen Leinwand. Das ist von einer Schönheit des Bildes, diese arktische Spröde, immer mit großer Brennweite auch aufgenommen. Das heißt, die Luft, die vibriert, die Drähte, die Möwen, das Gezeter, das ist eine Komposition aus Bildern, wo man atemlos 2 Stunden einfach dran bleibt, obwohl fast nichts passiert.
Ja, ich möchte Ihnen da auch sehr recht geben. Ich fand das fantastisch, wie auch die Landschaft diese Geschichte getragen hat, weil manchmal sind ja diese beiden Männer nur 2 Pünktchen dann im Nebel, ja, und verlieren sich so. Also das menschliche Drama tritt dann auch zurück gegenüber so einer Art von Ewigkeit. Und wenn ich noch was anschließen darf, weil Sie auch sagten, der Wettbewerb sei insgesamt nicht so überzeugend. Ich finde, ein bestimmtes skandinavisches, sozialdemokratisches Kino, das sozusagen die Lebenswelt seiner Figuren sehr ausstellt, ist jetzt mit dieser Berlinale endgültig an einen Endpunkt gekommen. Ich finde, dieses Kino hat ja in den letzten Jahren wirklich auch sehr viel gebracht, also indem es nämlich verbinden konnte, große Gefühle und Alltagsprobleme der Helden. Aber ich finde, jetzt ist es doch so mit diesen krebskranken Helden und Leuten, die in der Unterschicht leben und Frauen erwürgen. Also man muss jetzt einfach mal sagen, das reicht jetzt einfach.
Also es ist wieder Zeit für solche Filme, wie Sie gesagt haben, die auch das visuelle Kino wieder feiern. Das hat man ja relativ selten gesehen an dieser Berlinale. Es waren, wie Sie gesagt haben, Frau Nicodemus, sehr viele so Sozialdramen. Mir ist etwas aufgefallen im diesjährigen Wettbewerb. Im Zentrum ganz, ganz vieler Filme standen ganz gebrochene Männerbiografien. Viele der Figuren kamen direkt aus dem Gefängnis, waren im Gefängnis. Also das war ein großes Thema. Ich denke da etwa an den rumänischen Beitrag mit dem deutschen Titel »Wenn ich pfeifen will, dann pfeife ich« von Florin Scherpan. Das ist ein Film, in dem ein junger Mann, oder vielleicht noch knapp noch junge, so um die 17 Jahre alt, nach 4 Jahren in einem Jugendgefängnis kurz vor der Entlassung steht. Und dann, man ahnt es schon zu Beginn des Filmes, sich diese Entlassung natürlich wieder verbaut, indem er Blödsinn macht. Und es gibt mehrere solcher Filme. Der dänische Beitrag von Thomas Winterberg, Submarino, hat gerade 2 solcher Männerbiografien. Ist das ein Trend im Kino im Moment, dass man diese Männerfiguren so ins Zentrum stellt? Wie wir vorhin gesagt haben, reife Frauen und jetzt die kaputten Männer. Ist das, also das war meiner Meinung nach am stärksten abzulesen an dieser Berlinale.
Ja, also wir waren ja schon immer sehr schweigsam und sehr in uns gekehrt als Männer, auch wenn wir nicht aus dem Knast kommen. Wir sind ja Leute, die nicht die Worte finden, wenn es darauf ankommt. Das ist schon so. Dieser rumänische Film hat mir übrigens auch sehr gut gefallen. Der hat auch sehr bei der internationalen Kritik sehr großes Renommee gehabt, weil er einfach zeigt, dass hier kein schlechter Mensch im Knast sitzt, sondern es ist ein Junge, der hat eine Mutter, die offensichtlich einfach abhaut, auf den Strich geht nach Italien. Und was er ad dupri verhindern will, ist, dass sein kleinen Bruder dasselbe Schicksal wie ihm passiert. Und dafür kämpft er und dafür exponiert er sich und macht sich dadurch erpressbar im Knast, weil die Kollegen, die wissen genau, der will raus. Und die ihm böse gesinnt sind, die versuchen alles, damit er in die Falle läuft. Und das passiert dann auch tatsächlich. Und das ist von einer großen Radikalität erzählt. Und ich glaube, es ist ein Erstling, bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Aber ja, es gehört zu diesen Erstlingsfilmen, die doch ganz erstaunlich sind an der Berlinale.
Ja, man könnte fast sagen, dass die Entlassung aus dem Gefängnis so eine Art neue Art von Geburt des Kinohelden ist, ja, bei diesem Festival. Aber ich fand das teilweise, also auch bei diesem Film sehr beeindruckend und auch bei einem iranischen Film, Zeit des Zorns von Rafi Pitz, da wird ja auch der Held aus dem Gefängnis entlassen. Aber da sieht man dann, dass es sozusagen der Beginn einer ganz neuen Entwicklung ist, weil dieser Held nämlich, dem wird Furchtbares widerfahren, er wird bei einer Demonstration Frau und Kind verlieren, die werden von Polizisten getötet, sozusagen ein Kollateralschaden der politischen Verhältnisse im Iran. Und dieser Held frisst das alles in sich herein, die ganze Schikane der Behörden. Er muss warten, bis er die Leichen sehen kann. Man sagt ihm nicht, was passiert. Und dann schlägt er zurück. Also er schießt einfach auf ein Polizeiauto. Und das fand ich doch sehr interessant im iranischen Kino, dass er in den letzten Jahren oft auch so von lethargischen Männern, von Melancholikern erzählt hat. Da ist es jetzt ein Held, der wird aus dem Gefängnis entlassen und kehrt seine ganze Wut und Frustration nach außen. Und das ist natürlich ein sehr politischer Film. Ich fand, dass der eben auch sehr gut in diese Zeitläufe passt. Der wurde gedreht vor den Wahlen im Iran, hat aber dann doch die Atmosphäre und die Stimmung eines Landes sehr gut auf den Punkt gebracht. Das fand ich ein sehr beeindruckendes Beispiel von diesen politischen Filmen.
Ja, er wird ja gejagt dann von zwei Polizisten. Dann kommt eine längere Sequenz, wo es dann einfach die Verfolgungsjagd in einem Wald gibt. Das fand ich dann auch wieder etwas platt. Aber interessanterweise sind diese beiden Polizisten Antagonisten. Der eine will ihn töten und der andere ist eigentlich fortschrittlich gesinnt, wenn man das so sagen will. Und wie dieser Held, also dieser aus dem Gefängnis kommende Mann, das schafft, diese Widersprüche aufzudecken in dieser kleinen Dreiecksgeschichte, die Dreiergeschichte, die dann im Wald spielt. Das ist ganz gut gemacht, aber auch etwas plakativ. Und der Regisseur spielt leider die Hauptrolle selber. Und er hat einfach ein Gesicht mit zwei tiefen, tiefen Stirnfalten. Und mehr hat er nicht zu bieten. Also ich fand den Film dann auch sehr konstruiert und ein bisschen überdidaktisch. Aber man hat sofort natürlich Probleme, so etwas zu sagen, weil der Film ist politisch brisant und der Regisseur exponiert sich ja auch mit diesem Film ganz anständig.
Ich finde es aber völlig okay, dass Sie das jetzt sagen, trotzdem.
Sie haben vorhin gesagt, das Gefängnis oder die Entlassung aus dem Gefängnis ist eine Art Geburt oder Wiedergeburt dieses Helden. Wofür steht denn das Gefängnis in den vielen Filmen, in denen wir es gesehen haben? Also warum müssen diese Männer alle erst aus dem Gefängnis kommen, um danach zu Helden oder Antihelden zu werden, die sie dann sind in den Filmen?
Na, ich denke, erstmal schafft es ja ein Geheimnis. Sozusagen die femme fatale, der homme fatale. Man weiß nicht immer, was er gemacht hat. In dem Fall des iranischen Films weiß man nicht, ob er jemanden umgebracht hat oder aus politischen Gründen drin war. Und das ist natürlich ein schönes Spannungsmoment. Jemand hat irgendetwas getan, wofür er bestraft wurde und er muss sich jetzt bewähren. Und natürlich schaut man dann anders hin, wie er die Geschichte erlebt oder ob er gewalttätig wird. Also eigentlich ist es ein ganz schöner Suspense-Effekt.
Ja. Mhm. Und das Gefängnis, aus dem Gefängnis kommen, man sagt ja, wer einmal drin war, der tut es immer wieder, nicht? Und darum geht's. Viele Filme dieser Berlinale haben ja gezeigt, wie Menschen, nicht nur Männer, vor Entscheidungen gestellt sind, ganz fundamentaler Art. Und wie Sie gesagt haben, dieses Gefängnis ist, das Herauskommen ist eine Art Neugeburt. Und man kann wirklich, muss sich entscheiden, nehme ich jetzt an Rache an dem, der schuld ist oder die schuld ist, dass ich im Gefängnis gelandet bin, nehme ich keine Rache, kann ich das Steuer herumwerfen in eine neue Zukunft oder kann ich es nicht? Und diese Entscheidungsfragen, die sind ja sehr akzentuiert in diesen Filmen. Und das Gefängnis ist dafür natürlich eine sehr schöne dramaturgischer Trick, wenn man so will.
Reden wir doch nochmal über diese Schuld, die Sie jetzt angesprochen haben. Wer ist denn schuld, dass diese Leute im Gefängnis sind, diese Männer? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, wer ist schuld an ihrem verkorksten Leben? Und in einigen dieser Filme ist das dann so eine böse Schuldige oder böse, eine hilflose Mutterfigur. Wir haben diesen Film von Thomas Winterberg, den ich schon mal angesprochen habe, der ist ja nicht so gut weggekommen, der Submarino heißt, wo eine sehr hilflose Alkoholikermutter zwei Söhne oder beziehungsweise drei Söhne, der eine stirbt dann ganz am Anfang, einfach ganz verwahrlost aufwachsen lässt. Und der Film setzt dann ein, dass die beiden erwachsen sind und beide ganz hilflose Kreaturen im Leben. Der eine ist ein Alkoholiker und Bodybuilder und der andere ist ein Junkie, der versucht, ein Kind alleine aufzuziehen. Und im Hintergrund sind dann immer diese schuldigen Mutter- und Frauenfiguren oder Ehefrauenfiguren auch.
Ja, ich fand das dann auch in diesem Fall etwas übertrieben, dass ein Mann gesellschaftlich scheitert, weil er eine schwere Kindheit hat, okay. Aber dass sozusagen dieser Mutter noch aufgebürdet wird, dass dann später auch jemand stirbt und dass die beiden Männer total gescheitert sind, das ist einfach übertrieben. Und das meinte ich auch mit diesem sozialdemokratischen Kino. Also diese bösen Mütter, das muss jetzt auch mal aufhören. Die Männer müssen auch mal selbst Verantwortung übernehmen dafür, dass sie irgendwie ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Also das ist dann wirklich auch zu, sozialpädagogisch zusammengestrickt. Ja? Also einfach so nach Schema F. Das hat eben auch sehr wenig mit dem zu tun, was Sie meinten, mit Kino, das bigger than life ist, was auch sich dann mal befreien muss aus so ganz einfachen, kausalen, psychologischen, soziologischen Zusammenhängen. Ja, dafür muss man nicht ins Kino gehen.
Für mich war das dieser Film Submarino von Winterberg wirklich der Berlinale-Film in einem ganz bestimmten Sinne. Es ist der Kosslick-Film. Dieter Kosslick ist ja der Leiter der Berlinale. Und hier ist sozusagen modellhaft komprimiert, was Dieter Kosslick für ein Kino vorschwebt. Es ist ein Film, der mindestens 6 ausgewachsene Dokumentarfilmthemen auf sich herauf kumuliert, in einer Spielfilmhandlung symmetrischer Art mit den beiden Brüdern bringt. Und das ist einfach, wie Sie sagen, das ist zu viel. Aber es ist sehr typisch für die Berlinale. Und ich, um jetzt nicht missverstanden zu werden, ich mag ja eigentlich diese Filme, die sich mit sozialpolitischen relevanten Themen herumschlagen oder beschäftigen. Ich mag das, wenn mir etwas zugemutet wird. Aber es ist einfach die Frage, auf der einen Seite, da lauert dann das Überdidaktische und das Korrekte oder das Schematische. Und auf der anderen Seite sind es dann doch Filme, die halt das Publikum fesseln wollen und dann sich in eine Kommerzialität hineinbegeben, die ihnen nicht gut tut. Und das finde ich sehr typisch für diese Berlinale. Sie pendelt immer ein bisschen zwischen diesen Polen hin und her seit in dieser Ära Kosslick.
Das ist ein sehr schönes Stichwort für mein nächstes Thema, das ich ansprechen würde. Sie reden von typisch Berlinale. Jetzt haben wir die 60. Ausgabe, also eigentlich nicht den 60., sondern den 59. Geburtstag. Sie sind beide schon länger mit dabei bei der Berlinale.
Die Älteren unter uns werden sich erinnern.
Und das Festival möchte ja immer so seinen Sonderstatus weiterhin untermauern. Sie haben von den typisch sozialpolitischen Kosslick-Filmen geredet. Was ist denn mit dem Mauerfall, mit dem Festival, nach dem Mauerfall, mit dem Festival passiert, das sich eigentlich immer als politisches Festival inszenieren, rühmen möchte? Wie präsentiert sich die Berlinale denn jetzt, 59 Jahre nach ihrer Gründung, Martin Walder?
Ja, wie ich das jetzt versucht habe, an diesem Film ein bisschen ungerecht vielleicht auf den Punkt zu bringen. Es ist ein Festival, das sich den Themen der Zeit stellen will und das vielleicht über gewisse formale Erwägungen hinaus tut. Und in dem Sinn steht diese Berlinale durchaus in der Tradition dessen, was vor der Wende war, weil sie hat sich versucht, als Drehscheibe damals zu profilieren in den 50er und 60er Jahren zwischen Ost und West. Das ging ganz, ganz harzig, bis die ersten Ostfilme überhaupt kamen, weil das ging dann um staatliche Anerkennung der DDR und was weiß ich. Das war ganz schwierig. Und diese Gegenveranstaltung, die damals gegründet wurde im Nachfolge von 1968, das Forum des jungen Films, das Internationale, das war ja das Festival für den politischen Film, für den Experimentalfilm. Da liefen übrigens auch immer Schweizer Beiträge dann drin. Und das hat sich jetzt heute alles etwas vermischt. Die Kategorien sind durchlässiger geworden. Heißt ein bisschen, dass man auch zwischen den Sektionen herumschlingert, Katja Nikodemus, oder nicht?
Ja, ich finde ja schon, dass diese Sektionen noch ein großes Profil haben. Also ich finde eigentlich, was interessant ist, dass die Berlinale sich jetzt unter der Ära Dieter Kosslick zu einem riesigen Event gemausert hat. Das ist ihm gelungen. Also er ist wirklich ein toller Geschäftsführer und hat auch einen Sinn für den Zeitgeist. Er hat das kulinarische Kino, da gehe ich jetzt nicht unbedingt hin, aber wo sein Kino und Essen verbunden wird. Es gibt Spezialreihen, es gibt jetzt Freiluftprojektionen am Brandenburger Tor. Das ist ihm gelungen, dieses Event, die Publikumsanbindung dieses Festivals an die Stadt noch weiter zu forcieren. Aber was ein bisschen die Gefahr ist, sind schon die cineastischen Überlegungen dabei. Also dass man das Gefühl hat, dass vielleicht dann doch in dieser Masse nicht genügend Wert drauf gelegt, dann vielleicht doch gewisse Regisseure zu umwerben und dann doch zu schauen, dass sozusagen die Weltklasse des Autorenkinos dann auch hier ist. Und ich finde, das ist eigentlich die einzige Gefahr, die ich dabei sehe.
Also Sie denken, dass der Berlinale auch ein bisschen kann gut tun würde, wenn ich das mal so salopp sagen darf.
Ja, das stimmt schon, aber man muss auch aufpassen, weil da gibt es auch ganz schreckliche Filme manchmal im Wettbewerb. Also ich denke jetzt auch an die französischen, weil man da dann den einheimischen Film auch die Plattform geben will und das ist also durchaus nicht immer alles Gold, was glänzt. Aber Thierry Frémaux, der Leiter von Cannes, dem gelingt es tatsächlich, seit er am Ruder ist, seit ein paar Jahren, hier die Highlights einfach zu präsentieren, von denen man spricht. Das war Michael Haneke im letzten Jahr, das war Lars von Trier und andere auch Unbekannte. Und diese Kategorie, das war das, was ich am Anfang gemeint habe mit Kino, diese Kategorie, dieses Format, dieses provokative Format, jetzt nicht im billigen Sinn, sondern in jeder formalen und inhaltlichen Beziehung, das geht der Berlinale einfach doch etwas ab. Es ist dann manchmal einfach, man hat das Gefühl, es ist zweite Garnitur. Also die Filme, die US-Beiträge dieses Jahr, das waren lustige Komödien von diesen Frauen, ja, die wir schon erzählt haben. Aber es sind letztlich belanglose Filme, für die ich eigentlich nicht nach Berlin reisen muss.
Wobei man doch sagen muss, der Gewinner des Goldenen Bären des letzten Jahres, La Tete Asustada von Claudia Leosa, ist jetzt für den Oscar nominiert. Ja. Also so zweite Garnitur ist das vielleicht dann doch nicht. Es gibt, also das Klischee ist ja, dass man die Perlen hier wirklich suchen muss. Wie kann sich denn die Berlinale davon befreien? Müsste man jetzt zum Beispiel Martin Scorsese, der ja außerhalb des Wettbewerbs lief, müsste man solche Filme in den Wettbewerb einbinden oder kann man die ruhig einfach als Highlights nebenher laufen lassen?
Im Wettbewerb oder jenseits des Wettbewerbs ist ja nicht immer die Entscheidung des Festivals. Manche wollen die Regisseure das auch nicht oder manchmal gibt es auch festivalpolitische Gründe mit den Weltpremieren. Und ich glaube, das hätte jetzt hier jetzt nicht so viel geändert, wenn der Martin Scorsese im Wettbewerb gelaufen wäre. Ich glaube eher, dass, wenn man vielleicht ein, zwei Filme doch noch mehr abgejagt hätte, dann wäre vielleicht dann die Stimmung ein bisschen besser gewesen. Aber ich finde es eigentlich trotzdem insgesamt kein schlechtes Jahr, also auch keinen schlechten Jahrgang. Oder wie Sie auch sagen, mit Claudia Llosa im letzten Jahr, diese sozusagen die Suche nach neuen Autoren aus nicht so ganz naheliegenden Filmländern, das ist da wirklich eine Stärke der Berlinale und das ist sozusagen ein Feld, wo Cannes auch so ein bisschen versagt hat, weil es sich teilweise auch zu sehr auf die alte Garde, die Vitrine, das Pantheon, immer die gleichen Namen. Und da hat die Berlinale im letzten Jahr oder in den letzten Jahren eigentlich sozusagen so eine Art Aufbauarbeit geleistet und ich glaube, dass die auch weiter betrieben wird.
Und da haben wir doch auch gute Beispiele gesehen. Ein Thema, das ich vielleicht auch noch schnell ansprechen will, die Auseinandersetzung mit Fundamentalismus. Mhm. Hier, nicht unbedingt in den Ländern des Ostens, sondern hier. Und da waren Filme, da war zum Beispiel ein Abschlussfilm eines jungen, gebürtigen oder afghanischstämmigen, 29-Jährigen. Das ist der Abschlussfilm der Filmakademie von Baden-Württemberg. Ein ungeheuer ambitionierter, gut gemachter Film über junge Muslims in Berlin, die sich auch herausgefordert fühlen durch ihre Religion und vor allem auch durch ihre Väter, die plötzlich der Imam predigt die Toleranz und die Jungen sehen sich plötzlich in einer Situation, dass sie eigentlich viel, viel grundsätzlicher und viel fundamentalistischer argumentieren. Und so ein Film wie Shahada, dieser Film von Burhan Kurbani, der zum Beispiel einen Schwulen zeigt, der von Schuldgefühlen geplagt ist, weil er gläubiger Muslim ist. Er zeigt ein Mädchen, das abgetrieben hat, auch von Schuldgefühlen geplagt ist und dann in den Fundamentalismus hineinrutscht. Das sind Themen, die sich dann schon reiben an der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Auch ein bisschen didaktisch. Aber dass Kosslick den Mut hatte, diesen Film in den Wettbewerb zu stemmen, das finde ich eigentlich doch außerordentlich und vom Format her gelungen. Es ist ein Film, der jetzt nicht kleinteilig da sich ein bisschen auf der kleinen Leinwand bewähren würde, sondern erfüllt die große Leinwand.
Aber der Wettbewerb ist heterogen, das haben wir schon festgestellt, und zwar extrem heterogen. Wir haben solche großen Kisten wie den russischen Film How I Ended the Summer. Wir haben einen Polanski-Film, den wir noch nicht erwähnt haben, Ghostwriter, der ja auch, darf man sagen, in die Kategorie großes Kino gehört. Und dann haben wir solche kleineren Erstlingsfilme. Macht das einen Wettbewerb aus, dass er so heterogen sein muss? Oder wäre ihm zu wünschen, mehr auch bekannte Namen zu haben?
Nein, ich finde das eigentlich gut, weil eigentlich das ist doch die Vielstimmigkeit des Kinos. Also der große Polanski, der Thriller, der sozusagen auf der ganzen Welt laufen wird, dann die kleine Entdeckung, der Film, der nah am Zeitgeist ist, wie jetzt Shahada, also sozusagen politische Atmosphären und Stimmungen in Berlin auf den Punkt bringt. Es wäre furchtbar, wenn es sozusagen nur eine Tonlage wäre. Also ich finde ja gerade diese Vielstimmigkeit ist doch interessant in so einem Wettbewerb.
Ja, da, wobei diese Vielstimmigkeit ist ja ein bisschen gesteuert von Lieder Koslik, weil wir haben wirklich, es sind im Wettbewerb mit Scorsese sind es 6 Gefängnisfilme. Und die sind, was weiß ich, ungefähr 20. Ich habe es nicht nachgezählt. Das ist eine Spezialität von ihm. Er versucht thematisch auch Dinge zu bündeln. Auch diese Geschichte mit dem Fundamentalismus, die spiegelt sich noch in anderen Filmen, von Jasmila Žbanić zum Beispiel. Die hat diesen wunderbaren Bärengewinner vor 2 Jahren, glaube ich, Grbavica gedreht und zeigt jetzt eine Frau, deren Mann plötzlich ins Wahhabitische, also auch in ein sehr extremes Milieu abdriftet und die ganze Ehe wird auf die Probe gestellt. Das ist einerseits dann im Fall dieser Gefängnisse, denkt man so, jetzt habe ich es gesehen, also noch ein Gefängnisfilm und ich fliehe aus dem Gefängnis. Andererseits gibt das dann diese Beleuchtungen, diese Gegenbeleuchtungen, diese Vergleiche, also das gehört auch so ein bisschen zu diesem didaktischen Touch dieses Festivals.
Sind wir mal gespannt, was dann nächstes Jahr vielleicht thematischer Schwerpunkt sein kann. Wir haben noch einige Minuten Zeit. Vielleicht wagen wir den obligaten Blick nochmal Richtung Bären, die ja morgen Abend erst verliehen werden. Es ist ja immer ein Unterschied, persönliche Vorlieben und Filme, die wirklich Bärenchancen haben. Katja Nikodemus, was denken Sie, welcher Film wird morgen diese goldene Statue mit nach Hause tragen?
Also ich bin völlig davon überzeugt, dass mein Favorit den goldenen Bären bekommt, nämlich der türkische Film Baal. Eigentlich ein ganz einfacher Film. Also er handelt von einem Jungen, der seinen Vater verliert. Der Vater ist Bienenzüchter und der Film spielt in einer nordtürkischen Landschaft in den Bergen und man bekommt mit, wie nah der Vater und der Sohn sich in dieser Landschaft sind und der Sohn hat auch Probleme in der Schule und ist so ein bisschen zurück, ein bisschen verdruckst und das ist eine wunderschöne Intimität, Vater-Sohn-Geschichte und ein großer Film über Verlust und Trauer und ich hoffe sehr, dass dieser Film was gewinnt.
Ich denke, mit Blick auf den Jurypräsidenten Werner Herzog, den deutschen Filmemacher, der sich ja immer in die extremsten Gebiete filmisch und geografisch begibt, müsste eigentlich der Film, den wir schon erwähnt haben, aus der Arktis, Hawaii Ended This Summer, müsste einen goldenen Bären gewinnen. Aber ich würde ihm auch zutrauen, dass die Jury den Räuber, den deutschen Beitrag von Benjamin Heisenberg, auszeichnet. Das ist eine Geschichte eines Sportlers, der Marathon läuft und Banken überfällt, parallel. Das heißt, der Mann ist ständig in Bewegung. Er läuft und läuft und läuft. Und das ist ein faszinierendes Porträt, weil er sich völlig jeglicher Psychologie versagt. Aber das Porträt ist faszinierend, weil der ganze Antrieb dieses Typen, Geld zu klauen, ohne Lust, ohne jegliche Lust am Geld, kombiniert mit dem Laufen, ist von einer physischen Direktheit, die wirklich erstaunlich ist. Ein paar Schwächen sind drin, auch ein bisschen didaktisch manchmal, aber es ist ein Film, der doch einen erfrischenden Zugang hat und einen kinematografischen Zugang natürlich. Und das könnte schon auch ausgezeichnet werden.
Ich würde nur ganz schnell noch den Namen des türkischen Regisseurs, der morgen den Goldenen Bären gewinnt, nachliefern. Semi Kaplanoğlu.
Das ist lustig, das ist auch mein Lieblingsfilm an der Berlinale gewesen, deswegen kann ich jetzt gar nicht noch etwas anderes anfügen. Denken Sie, es wäre möglich, dass die Berlinale Jury eine politische Entscheidung trifft und jetzt zum Beispiel Polanski den Goldenen Bären zuspricht? Oder wäre das dann wirklich ganz daneben?
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und schon gar nicht bei Werner Herzog, weil Werner Herzog ist einfach ein Monolith, ein völlig unberechenbarer Extremist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so eine Entscheidung, der wird eine Kinoentscheidung treffen, glaube ich.
Eine Entscheidung fürs Kino. Das hoffen wir alle. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dabei waren. Katja Nikodemus, Martin Walder. Wir werden uns hoffentlich an der nächsten 61. Berlinale wiedersehen. Und hiermit gebe ich zurück ins Studio nach Basel. Dankeschön.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.